In der heutigen Folge geht es um Gold, Gold und Gold. Wir analysieren die Situation rund um das Edelmetall der Welt. Wir schauen auf die wichtigsten Kennzahlen, auf die Treiber bzw. Käufer und wagen einen Blick auf das charttechnische Bild.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
So Lukas, dann starten wir, Sie werden es gleich merken, in eine neue und heute mal etwas andere Folge von Märkte kompakt, heute am 18.08.26. Aber da kommen wir gleich zu. Ganz traditionell, aber ganz kurz und kompakt der Rückblick erstmal auf die letzte Woche. Und die hat zumindest fast angeknüpft an die Vorwoche. Durchaus vereinzelt wieder neue Rekordstände bei den großen Aktienindizes. Die haben allerdings auf Wochenbasis nicht so ganz gehalten. Gucken wir mal kurz auf die wichtigsten Indizes. Fangen wir wie immer an. USA, S&P 500. Wieder mal ein neues Rekordhoch. Ich glaube am Donnerstag, Lukas. Hat dann aber die Gewinne im Laufe der Woche wieder komplett abgegeben. Auf Wochenbasis fast exakt eine Nullrunde, per gestern 0,1% plus sind stehen geblieben. Beim Nasdaq, hier fehlt immer noch ein bisschen zu den Höchstständen, aber hier stehen auf Wochenbasis immerhin plus 1,15%, vor allem mal wieder getrieben von dem Momentum bei den KI-Tech-Werten.
Ja, Speicherchips. SanDisk hatte ja auch Zahlen gemeldet, die sind danach 17% nach oben gegangen und hat natürlich dann den ganzen Sektor mit hochgezogen.
Genau, ich glaube, eine Micron auch allein gestern nochmal 6% im Plus, das war dann nochmal
ja, wobei da irgendwie eine Apple darf die Chips von, wie heißt die chinesische Aktie, nochmal die Marco letztens war, CXMT oder ich weiß es nicht genau. Sonst müssen wir nochmal zwei Folgen zurück. Die dürfen die Chips nicht benutzen und deswegen hat Micron da natürlich stark profitiert, weil das ein amerikanischer Chipwert ist.
Deswegen Rückenwind, vor allem aus der Branche, du hast recht. Und natürlich gucken wir nochmal kurz auf den DAX, ebenfalls, ich glaube am Mittwoch, neues Rekordhoch bei 26.523 Punkten, um ganz exakt zu sein. Und auch wenn der DAX danach wieder etwas von den Höchstständen verloren hat, an Boden verloren hat, am Freitag haben wir immerhin den höchsten Wochenschlusskurs der Geschichte gesehen. Auf Wochenbasis aber ebenfalls in Nullrunde, aber immerhin mittlerweile Year-to-Date plus von fast 8%. Lukas, beim DAX vielleicht nochmal ganz kurz getrieben, auch vor allem von Technologiewerten. Ich glaube SAP als Schwergewicht im DAX letzte Woche, Erholung weiter fortgesetzt, plus 4%. Auch Rüstung in der Summe stark gelaufen in der letzten Woche. Bei Rheinmetall habe ich zumindest vorhin noch gesehen, stand immerhin auf Wochenbasis ein Plus von 4%. Aber alles in allem innerhalb einer sehr engen Handelsspanne in der letzten Woche. Ich glaube, das waren gerade mal 300 Punkte. Also nicht wirklich viel, was in der letzten Woche los gewesen ist.
Ja, wir hatten ja letzte Woche auch noch Inflation aus Deutschland. 2,8% wurde gemeldet, war auch wie erwartet. Und wo ich gerade dabei bin, du hast ja den S&P schon genannt, wir hatten auch Inflationsdaten aus den USA, ebenfalls wie erwartet bei 3,4%. Was letzte Woche allerdings nicht so gut war, waren die Einzelhandelsumsätze. Da war nämlich eine Erwartung von einem Wachstum von 0,3% und wir hatten gemeldet minus 0,4%, genau. Das hat schon belastet. Und Uni Michigan habe ich hier jetzt nochmal markiert für mich, war natürlich deutlich mehr noch, aber das war auch nochmal interessant, 55 war erwartet beim Zähler und 51,8 wurden gemeldet, also auch da eher eine negative Stimmung.
Was dann wiederum positiv ist für das, was auf der Zinserwartungsseite zumindest vom Markt mittlerweile eingepreist wird, da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ich glaube, sind es nur noch 30% oder 40% erwartet man.
Ja, ich glaube sogar paar 20 nur noch. Da kommen wir gleich drauf, wenn wir auf unser Spezialthema, glaube ich, zu sprechen kommen. Spannend. Das streifen wir automatisch nochmal. Aber ich habe gerade gesagt, sommerbedingt wahrscheinlich, ein dünnes Volumen, was auch nur gehandelt wurde auf der Aktienseite. Und warum die Börse jetzt vielleicht nicht zu euphorisch weitergelaufen ist, ist bestimmt auch der aktuellen Nachrichtenlage geschuldet, die dann auch eben nicht zwingend einen Grund geliefert hat. Also Berichtssaison ist so gut wie abgeschlossen. Das können wir, glaube ich, schon mal als Fazit ziehen. Wobei natürlich noch nicht ganz. Nächste Woche noch ein Highlight mit den Zahlen von Nvidia, ja, dass wir bestimmt die Märkte nochmal bewegen. Im Iran, Stichwort geopolitische Situation, da ist auch nach wie vor alles nicht wirklich eindeutig. Zumal, Lukas, ich glaube, gestern das Zeitfenster für das im Juni unterzeichnete Memorandum auch abgelaufen ist. Bleibt irgendwie die Hoffnung, dass im Hintergrund weiterverhandelt wird und dann irgendwie doch noch eine diplomatische Lösung herbeigeführt werden kann. Trotzdem, du hast es letzte Woche schon gesagt, wenn man dieses Fazit vorab schon mal ziehen sollte an die Berichtssaison, dann muss man schon sagen, dass die Unternehmen ordentlich geliefert haben. Ne? Unsere DZ-Bank hat auch vergangene Woche nochmal die Indexprognosen bestätigt, glaube ich, zum Jahresende. 27.500 DAX-Punkte stehen da. Hauptargument war, ich habe das mal als Zitat hier aufgeschrieben, die Unternehmensgewinne wachsen kräftig genug, um die Kurse auch weiterhin tragen zu können. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem.
Was ich finde, beim DAX das so stark zu verargumentieren, finde ich sogar interessant, ehrlich gesagt, weil wir haben da ja ein Wachstum von ungefähr 13%. Beim S&P haben wir ein Wachstum von rund 50% Gewinnwachstum nach wie vor. Aber trotzdem muss man ja, wenn man sich die Kurse dann anschaut, das ist ja vorhin gesagt, DAX 8-9% irgendwie im laufenden Jahr, während der S&P dann irgendwo rund 15-16% gemacht hat. Da sieht man dann natürlich den Unterschied und dann ist es auch vielleicht schon mal irgendwie gerechtfertigt.
Auch nochmal ganz interessant, sich die Positionierung der privaten und institutionellen Anleger anzugucken. Und hier hat man scheinbar, vor allem in dieser Korrekturphase im Juni, Juli, durchaus nicht unerhebliche Cash-Positionen aufgebaut. Das sickert zumindest so sukzessive durch. Zumindest ist man hier weit von irgendwelchen Extremwerten entfernt, was das Engagement in Aktien angeht. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn die Anleger nicht zu optimistisch sind und mit beiden Füßen auf dem Gaspedal stehen. Aber das vielleicht auch nochmal nebenbei. Ja, machen wir einen Rückblick dann kurz komplett. Du hast ja die volkswirtschaftlichen Daten gerade schon genannt. Das geht dann auch schnell, weil da auch nicht wirklich viel passiert ist. Also Zinsen quasi unverändert. Zehnjährige US-Treasuries aktuell 4,7%, minimal höher als in der letzten Woche. Genauso sieht es bei deutschen zehnjährigen Staatsanleihen aus. Auf hohem Niveau weiterhin, aktuell 3,21%. Und noch ein kurzer Blick auf den Bitcoin. Hier tut sich quasi seit Wochen gar nichts. Das ist schon echt ungewöhnlich. Da haben wir ein paar Mal hier schon drüber gesprochen. $64.300 gerade pro Bitcoin. Das ist ein minimales Plus von 0,5% auf Wochenbasis. Aber schon erstaunlich, da haben wir doch sonst immer Amplituden von 5-10% pro Woche
gehabt. Aber ich finde inzwischen auch, wir machen ja immer den 5-Jahres-Rückblick dann auch für den Disclaimer, da sticht der jetzt auch nicht mehr so stark hervor.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Naja, soll es gewesen sein mit dem Rückblick. Ja, oder vielleicht dann doch nicht ganz.
Denn die aufmerksamen Zuhörer, denn, die würden jetzt sagen, ey, Christoph, du hast doch was vergessen.
Da fehlt doch was. wer es gemerkt haben sollte, ein einziges Wort haben wir vergessen bislang oder ein Thema, über das wir sonst immer sprechen im Rückblick, das ist eben Gold. Und das ist genau der Grund, warum ich ganz am Anfang davon gesprochen habe, dass die heutige Folge vielleicht mal etwas anders aussieht, als die oder als Sie es sonst an dieser Stelle gewohnt sind. Denn wir werden uns heute nicht ein, zwei Unternehmen angucken, die gegebenenfalls in der letzten Woche Zahlen präsentiert haben, sondern wir werden uns heute mal etwas ausführlicher dem Thema Gold widmen.
Die Folge soll aber deswegen nicht länger werden.
Nein, aber ich glaube mal mindestens genauso interessant. Wir haben nämlich tatsächlich in den letzten Tagen und Wochen sowohl von Ihnen als Zuhörern, als auch aus unserem Kundentermin, als auch von vielen Kollegen jetzt wirklich verhäuft die Frage gestellt bekommen, was ist denn dieses Jahr eigentlich mit Gold los? Wir haben einen super Jahresstart gehabt, glaube ich, mit neuen Höchstständen im Januar, Februar. Ich glaube $5.600 pro Unze. Da haben wir in etwa angeklopft. Das waren die Höchststände. Dann kam der Krieg im Nahen Osten Ende Februar und wenn auch wir hier durchaus immer öfters davon gesprochen haben, dass genau in solchen Momenten ja gegebenenfalls die Stunde von Gold geschlagen haben könnte, kam danach schon durchaus eine der stärkeren Korrekturen, die wir in den letzten Jahren bei Gold gesehen haben. Ich glaube fast 30% in der Spitze ist der Goldpreis nach unten gegangen und hier kam dann durchaus auch ein paar Mal die Frage, woran das denn wohl gelegen haben könnte und wenn wir uns jetzt die letzten Wochen angucken, dass der Goldpreis bei so circa $4.000, du kommst ja gleich nochmal drauf zu sprechen, so scheinbar vielleicht einen Boden gefunden haben könnte und jetzt die letzten Wochen peu à peu wieder steigt, ist dann vielleicht berechtigterweise oder eben auch nicht mal wieder ein Punkt gekommen, wo es ein interessanter Einstiegszeitpunkt gewesen sein könnte, mal wieder zuzugreifen bei Gold. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir genau diesen Fragen heute einfach mal nachkommen wollen und das Ganze einmal einordnen wollen. Lukas, du fängst, glaube ich, erstmal an, so ein paar Zahlen und Fakten. Die Volatilität war in der Tat ordentlich.
Deutlich höher.
In den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Ja. Fangen wir vielleicht damit mal an und dann kämpfen wir uns sukzessive durch.
Ja, und ich bin mal so vorgegangen und habe mal ein Jahr genommen, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger war, aber trotzdem, also ich habe jetzt mal das Jahr 2021 genommen. Und das ist schon super interessant, wenn man sich dann die Volatilität da anschaut, also die durchschnittliche Schwankung von Gold. Die lag nämlich in 2021 bei rund 13%. Und aktuell, 12 Monate zurück, liegen wir bei 33%. Das zeigt einfach auch, wie sich das da stark verändert hat. Gerade das letzte Jahr war ja schon geprägt von Gold auch. Sehr starke Kursverläufe. Aber auch im laufenden Jahr sieht man dann halt, dass es irgendwie ein bisschen mehr hingerückt ist zur Aktie. Und das sieht man auch ganz gut dann an der Korrelation, also wie stark läuft es mit dem Aktienmarkt mit. Und normalerweise sagt man ja, dass wenn so Krisenzeiten kommen, du hast die Zahlen da auch nochmal mitgebracht, dann ist es eher so ein sicherer Hafen, den man sich dann ja auch wünscht im Portfolio, dass es dann sogar, wenn die Aktienmärkte mal fallen, das Gold dann dagegen hält. Und das spricht oder das sieht man dann ganz gut in der Korrelation. In 2021 hatten wir zum MSCI World eine Korrelation, die war leicht negativ, nahe null.
Genau, vielleicht für all diejenigen, denen das vielleicht nicht auf Anhieb was sagt, negative Korrelation heißt im Vergleich zu Aktien, die Aktien fallen und der Goldpreis steigt,
also steigt.
Geht in die komplett andere Richtung. Das ist genau, was du meinst, weswegen das für uns im Portfolio-Management immer schön ist, eine solche Asset-Klasse miteinander zu kombinieren.
Wichtig ist nur dann,
Risiken rausgenommen
genau, bekommen, wichtig ja. ist nur dann, dass es nicht durchgehend so ist, weil wer die Aktienmärkte kennt und weiß, welche Performance da ist, würde man ja sagen, dann müsste dann Gold ja eigentlich nichts dazu verdient haben. Aber schauen wir uns jetzt die Korrelation mal von den letzten 12 Monaten an, dann liegen wir da bei 0,3 bis 0,4%. Also auch das hat sich so ein bisschen gewandelt hin gegenüber 2021 und ich glaube, du hast da nochmal ein
paar... Trotzdem lässt sich die These, glaube ich, aufrechterhalten, dass Gold gerade in diesen Krisenphasen durchaus ein Investment ist und ein Edelmetall ist, was gerne angesteuert wird. Wir haben ja mal eine Statistik rausgesucht und wir können 100 Jahre zurückgucken und wir können uns angucken in den großen Crash-Phasen der Börsen. Crash heißt jetzt für uns per Definition auf Indexebene, hat ein Aktienindex, in diesem Fall der amerikanische Aktienindex, mehr als 20% verloren. Wie hat in diesen Phasen in der Summe Gold reagiert? Und da trifft schon das zu, was du gerade gesagt hast, dass in der Regel in solchen Phasen der Goldpreis eher negativ korreliert, sogar nach oben gegangen ist, wenn die Aktien runtergegangen sind, Stichwort sicherer Hafen. Wenn er doch mit nach unten gegangen ist, der Goldpreis, dann ist er deutlich weniger stark nach unten gelaufen, als es die Aktien getan haben. Wenn man mal eine Summe zieht, aus den letzten 100 Jahren und man hat circa 15 solcher Crashs in diesen 100 Jahren gehabt. Beginnt mit der Weltwirtschaftskrise vor fast genau 100 Jahren, 1929, bis quasi hin zu dem, was du gerade gesagt hast, Russland, Ukraine oder was wir jetzt auch in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben.
Das kann ich, ist da auf der Statistik die aktuelle Situation Iran, Nahosten dabei?
Weil das auch nicht als Crash eingewertet wird, weil die Aktienmärkte ja so stark gar nicht verloren haben. Aber in der Summe haben in diesen Crash-Phasen die Aktienmärkte im Mittel um fast 36% jeweils in dieser Phase an Wert verloren, korrigiert und in der gleichen Zeit hat im Mittel der Goldpreis um gut 8% zugelegt.
Ja.
Also das untermauert schon nochmal die These, die du gerade aufgestellt hast und untermauert, glaube ich, auch nochmal gut die These, dass eine Beimischung von Gold zu Aktien in der Summe in den vergangenen knapp 100 Jahren durchaus mehr als sinnvoll gewesen ist, weil genau dieses Risiko ein Stück weg rausgenommen worden ist aus der Geldanlage. Also Gewinne in Gold zumindest teilweise oder teilweise sogar deutlich, die Verluste auf der Aktienseite hat kompensieren können.
Ja, und trotzdem, ich glaube jetzt zum Beispiel 2022 war mal so ein Jahr mit Russland, Ukraine, wo dann wirklich Gold auch mal mit 7% nach unten gegangen ist, 7-8%. Aber dafür gibt es auch dann Jahre, wo es wirklich deutlich nach oben gegangen ist, während der Aktienmarkt verloren hat.
Ja, wir können gleich mal kurz auf die aktuelle Situation gucken. Da kommt auch so ein bisschen Charttechnik und so weiter mit rein. Aber vielleicht mal ganz interessant ist zu gucken, wer sind die großen Käufer? Wo sitzt das große Gold? Klar, das sind wir in Anführungsstrichen als Privatanleger, aber das Gros des Goldes liegt bei den Zentralbanken. Da hast du, glaube ich, mal ein paar ganz interessante Zahlen, Lukas.
Ja, absolut. Also auch Deutschland ist da tatsächlich sogar
ganz vorne sogar
Spitzenreiter, teilt sich den Platz quasi mit den USA. Und zwar sprechen wir da von der Währungsreserve, die ja die einzelnen Zentralbanken dann auch haben. Und wie viel Prozent dieser Währungsreserve ist Gold gedeckelt? Und Deutschland liegt da tatsächlich, wie gerade schon gesagt, ziemlich weit oben. Wir haben rund 81% der Währungsreserven in Gold, das sind rund 3,35 Tonnen, die wir als Währungsreserve in Gold haben. Interessant ist auch mal, wenn man schaut, wo die liegen. Davon liegen 51% nämlich in Frankfurt bei der Bundesbank und rund 37% davon liegen in New York bei der Fed. Und die letzten 12% liegen in London. Es lag auch schon mal was in Paris, aber aktuell ist dieser Bestand bei null. Und im Vergleich, die USA, wie gesagt, die teilen sich den Platz, 81% ebenfalls. Interessant ist hier die Bewertung. Die bewerten nämlich ihr Gold in der Bilanz mit dem Buchwert. Der liegt bei rund 45 US-Dollar. Deswegen sind es, wenn man
günstig eingekauft.
Ja, wirklich. Wenn man den Wert annimmt, dann sind es tatsächlich sogar nur 4% der Währungsreserve in Gold. Aber nimmt man dann den aktuellen Kurs von Gold, dann liegen wir doch auch bei 81%. China habe ich hier noch mitgebracht. Wird man jetzt vielleicht als große Weltmacht auch irgendwie ein bisschen höher einschätzen, liegt aktuell bei rund 8%. Ich kann mich aber auch noch an Zahlen erinnern, die waren bei 2023, da lag China selbst nur bei 4%. Und genau, das liegt natürlich daran.
Da kann man sich auch im Vergleich angucken, was da gegebenenfalls noch an Luft da ist.
Auch das, ne? Ja.
Nach oben, wenn
die hatten auch schon mal gesagt, die wollen da weiter aufstocken.
Ja, die wollen, glaube ich, bis zum Jahr 2030 oder 35, bin ich ganz sicher,
Prozent,
auf 15 bis 20 Prozent von den Währungsreserven.
Interessant ist, da mal zu schauen, wo kommt das Geld denn her? Also gibt es vielleicht auch keine offiziellen Zahlen, aber man rechnet oder geht schon ein Stück weit auch davon aus, dass sie vielleicht die Staatsanleihen der USA verkaufen und dafür Gold einkaufen, weil früher haben sich die Schwellenländer meistens in eher liquideren Assets dann halt die Währungsreserve aufgebaut und das waren dann natürlich Staatsanleihen von großen Ländern, ich wollte schon Unternehmen sagen, und deswegen war auch die Quote von amerikanischen Staatsanleihen relativ hoch, aber jetzt fahren sie es halt Stück für Stück immer weiter auch in Gold.
Klar,
und liegen da inzwischen
als
mal
Gold,
8%.
Das ist ja auch der Charme, den Gold hat. Ich habe gar ein Gegenparteirisiko. Also was ist, wenn vielleicht mal die USA nicht mehr zahlen können oder nicht mehr zahlen wollen, weil auch Staatsverschuldung immer weiter nach oben geht. Und mit Blick auf, du hast gerade Russland-Ukraine indirekt schon mal angesprochen, ich habe kein Sanktionsrisiko. Also ich muss nicht Angst haben, dass auf einmal vielleicht der Amerikaner meine Goldreserven einfriert, meine Staatsanleihen einfriert und ich an das Geld nicht drankommen. Ja. Das sind schon Argumente. Und wir sehen auch, vielleicht passt das gerade ganz gut, Lukas, dass vor allem die chinesische Zentralbank in den letzten Wochen ordentlich Gold gekauft hat. Also sind gerade die Zahlen rausgekommen von der chinesischen Zentralbank, wonach man allein im Juli wohl 640.000 Unzen bzw. rund 20 Tonnen Gold gekauft hat. Das ist übrigens der 21. Monat in Folge, wo man sogar mehr Gold gekauft hat, also Zuwächse zu verzeichnen sind. Das ist der größte monatliche Anstieg seit Oktober 23. Also vielleicht auch nochmal ganz interessant.
Gegenüber Vorjahr oder Vormonat?
Gegenüber dem Vormonat.
Okay.
Ja. Und auch ganz interessant, für das zweite Quartal insgesamt haben die Chinesen wohl 289 Tonnen gekauft. Das ist ein Plus von 62%, dann aber gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dunkelziffer, auch ganz interessant, Goldman Sachs zumindest schätzt, dass die Chinesen sich auch über den OTC-Markt in London teilweise mit eindecken und dann nochmal deutlich mehr Gold gekauft haben, als man das statistisch angegeben hat. Man rechnet da sogar mit 48 Tonnen allein im Juli. Das wäre also mehr als doppelt so viel, wie China selber gemeldet hat. Und das eigentlich Spannende ist, dass China da eigentlich gar nicht groß aufs Timing achtet. Jetzt könnte man sagen, boah, die haben deswegen gekauft, weil der Goldpreis unten ist. Aber wir haben es ja gerade gesagt, 21 Monate in Folge mit Zuwächsen. Das heißt, China kauft nicht opportunistisch bei Schwäche, sondern wirklich strategisch durch und kauft selbst dann weiter, wenn der Goldpreis gestiegen ist, so wie das ganze letzte Jahr. Und das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass Peking eigentlich nicht irgendwie auf kurzfristige Gewinne setzt, sondern Gold eher als strategische Reserve betrachtet und vorhalten will. Das passt zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, absolut.
Trotzdem vielleicht mal
dann
ganz kurz.
Dann müsste man die 8% vielleicht sogar in Frage stellen, wenn die Dunkelziffer da
ja,
auch
genau.
Mal,
könnte schon deutlich höher sein und an dem Ziel dran sein, 15-20%, wo man bestimmt auch noch nicht aufhören wird, was man vor ein paar Jahren mal ausgerufen hat.
Interessant ist, wenn man sich dann die Schweiz anschaut, wo man ja auch deutlich mehr erwarten würde, da liegen wir aktuell bei 12%.
Ja, aber ich habe einen interessanten Fun-Fact.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Nein, bezogen, runtergebrochen auf die Einwohner.
Ach so,
Das Schweiz hat ja nicht gerade viele Einwohner. Und wenn man das Volumen, was die Zentralbank unterhält, runterbricht auf die Einwohner, ist die Schweiz ganz, ganz vorne mit dabei. Nämlich mit 116 Gramm pro Einwohner.
Boah, okay.
Das ist fast fünfmal so viel wie die USA, die insgesamt ja die größten absoluten Reserven vorhalten mit 8 oder 9 Tonnen.
Also 3,5 Unzen pro Einwohner.
Weil ich es gerade hier habe.
Muss man erstmal selber haben, ne?
Ja. Ja, genau.
Ja, spannend. Ja. Aber ich habe noch einen Fakt, ja. Den wollte ich vielleicht nochmal ganz kurz, für viele, die es nicht wissen. Von den USA, von den rund 8.133 Tonnen, liegt nämlich ein bisschen mehr als die Hälfte in Fort Knox. Das ist...
berüchtigte Fort Knox.
Genau.
Ja.
Was kann ich, das ist Los Angeles oder New York? Das ist doch diese eine Insel. Ich glaube, die ist auf der anderen Seite, an der Westküste.
Ja, da überfragst du mich
ja,
jetzt.
Ja, ich glaube eher Westküste, aber liefern wir zur Not nach.
Ja.
Aber Fort Knox dürfen die meisten dann aus irgendein Film
alten,
und...
Kriminalfilm
ja,
parat
kennen.
Haben. Genau.
Jo. Ja, und dann hast du es ja gerade schon gesagt, vielleicht kaufen die Chinesen ja auch, weil sie charttechnisch ein bisschen draufschauen, aber auch charttechnisch tut sich gerade bei Gold ein bisschen, du hast es gerade schon so beiläufig mal gesagt, es scheint sich im Boden gefunden zu haben. Interessant ist hier, dass einfach der Widerstand, beziehungsweise die Unterstützung, muss man hier eher sagen, bei rund 4.000 US-Dollar bisher weiterhin gehalten hat. Und zeichnet man jetzt nochmal einen Trendkanal ein, der seit März dann, eigentlich spricht man natürlich von einem Abwärtstrend, der jetzt auch jüngst sogar nach oben hin ausgebrochen ist, also der Abwärtstrend scheint auch hier gebrochen zu sein, dann gibt es natürlich auch
ich glaub,
die
exakt
ganzen...
Bei 4.001 Dollar habe ich, glaube ich, gesehen, im Tief hat der Goldpreis tatsächlich gedreht, ne?
Das kommt gut hin, ich habe hier... ja, 3.900, aber vielleicht habe ich die Linie auch falsch gezogen,
ja.
Also die 5 Dollar schenke ich dir, dann sind es 4.001. Ja, es kommt gut hin, genau, da hat man schon Boden gefunden und wie gesagt, der Abwärtstrend ist jetzt auch nach oben hin ausgebrochen, scheint man jetzt oder legt man jetzt nochmal so ein paar gleitende Durchschnitte ein von 20 oder 50 Tage, dann haben auch die Linien inzwischen nach oben hin ausgebrochen, dann gab es noch so ein kleiner Widerstand bei rund 4.200 US-Dollar, auch die sind nach oben hin, also jetzt geknackt worden und aktuell kämpft Gold mit dem Widerstand aktuell, muss man ja noch sagen, bei rund 4.380 US-Dollar. Da pendelt es sich gerade so ein bisschen entlang.
Sind die letzten ein, zwei Tage sogar drüber gehüpft, auch über diesen
ja,
Widerstand.
Genau. Ja, genau. Also ich habe jetzt hier die Tageskarten, ach die Tageskerzen, wenn man dann vielleicht nochmal Wochenkerzen sieht, es nochmal wieder anders aus, da liegen wir vielleicht noch leicht drunter. Aber spannend wird es dann auch nochmal, wenn man die 200-Tage-Linie mit drüber legt, dann also der Durchschnitt der letzten 200 Tage, der liegt bei rund 4.500 US-Dollar. Das heißt, auch da könnte nochmal vielleicht positiv sein, wenn wir jetzt die aktuell noch der Widerstand von 4.380 tatsächlich nachhaltig übertroffen haben und wir dann noch den 200-Tage-Durchschnitt, dann dürfte hier erstmal auch der Weg nach oben hin offen sein.
Ja, und das Gros der Analysten bleibt auch durchaus optimistisch. Also ich habe mir das auch mal gezogen. Also per vorgestern noch, Goldman Sachs oder am Wochenende Goldman Sachs mit einer Studie, die halten an einem Kurs von 4.900 Dollar bis Ende 2026 fest. HSBC, auch in der letzten Woche nochmal mit dem Update gekommen, die arbeiten mit Handelsspannen. Die gehen davon aus, dass wir zwischen 3.800 und 4.700 Dollar die Handelsspanne fürs zweite Halbjahr sehen. Mit dem Jahresendziel dann aber auch von 4.700 Dollar.
Okay.
Und bis Ende 2027 sieht man den Goldpreis bei 5.025 Dollar. Eine UBS auch letzte Woche erwartet auf 12 Monate sich einen Anstieg sogar auf 5.200 Dollar. Und unsere DZ-Bank, Lukas?
Ja. 5.000. 4, 8, 5, 5.000
sind sie tatsächlich beigeblieben. Also durchaus auch optimistisch seitens der Analysten, dass wir
wenn man sich jetzt auch nochmal das Momentum anschaut, also schaut, wie die Stimmung da ist, dann haben wir auch hier die Nulllinie wieder überschritten, liegen da leicht drüber. Wir waren jetzt auch seit März bzw. Anfang April eher im negativen Bereich, dass auch die Stimmung bei den Käufern eher negativ behaftet war. Und das hat sich jetzt auch gedreht nach oben hin. Und ich habe mir nochmal die Zahlen von den Privatleuten angeschaut. Und das ist ganz interessant, weil letztes Jahr war ja schon dann sehr geprägt auch von privaten Käufen. Und die ETF-Nettokäufe der ersten 8 Monate in 2025. Also ich wollte ja den gleichen Zeitraum haben, deswegen habe ich quasi die ersten, also von Januar bis August 2025 mir das angeschaut, lagen bei 442.000, wahrscheinlich 442 Millionen. Ich habe jetzt hier 1.000, das ist umgerechnet in Kilo, oder in Tonnen. 442 Tonnen und aktuelles Jahr sind es rund 85,2 Tonnen, also ein Rückgang von rund 80%, die da an den Netto Einkäufen, also ETF-Flows, keine wirklichen Tonnen, die man gekauft hat, sondern ETF-Flows hier wiedersehen kann. Im März ist es total zusammengebrochen, hat sich dann aber wieder ein bisschen gefangen. Wenn man aber jetzt mal die Münzen und Barren schaut, sich anschaut, die Käufe bei den Privaten, dann ist das tatsächlich ein Wert, der gar nicht zu den ETF-Einkäufen passt, sondern hier kauft man fleißig ein. Also hier spricht man dann ja wirklich von dem physischen Gold, das, was ich in der Hand halte und vielleicht mir dann zu Hause oder in der Bank dann lager. Da liegen wir rund 16% über dem Niveau vom Vorjahr. Und das passt vielleicht auch ganz gut jetzt, die Überleitung, wegen physischem Gold. Viele kaufen es ja ein als Sicherheitsgold. Ich möchte irgendwie eine Alternative haben.
Ja, vielleicht bevor wir da noch zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz so ein bisschen die Statistik bemühen und da ein bisschen langfristig das Ganze auch nochmal zu betrachten. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, wenn wir uns nur in diesem Jahrhundert angucken, wie Gold performt hat. Dann fällt auf, wir haben ja durchaus auf der Aktienseite immer mal so ein paar Korrekturen gehabt, wenn wir dran denken, Anfang des Jahrtausends, die Dotcom-Blase, die geplatzt ist, Lehman Brothers, Russland, Ukraine, jetzt der Iran-Konflikt. In all diesen Momenten sehen wir in der Summe einen sehr stabilen Goldpreis. Also in den letzten 26 Jahren haben wir gerade mal 4 negative Jahre bei der Entwicklung des Goldpreises und 3 von diesen 4 negativen Jahren, da lag tatsächlich die Jahresperformance auf Euro gerechnet gerade mal zwischen minus 0,1 und 1,9%. Also eigentlich auch komplett zu vernachlässigen. Wir haben tatsächlich nur ein wirklich negatives Jahr gehabt. Das ist das Jahr 2013 gewesen. Der ein oder andere ändert sich vielleicht noch. Wir hatten gerade diese große Euro-Krise, die Angst, dass wir Griechenland, Spanien, Portugal und so weiter uns tatsächlich mit einem Bankrott um die Ecke kommen und damals eine regelrechte Flucht in Gold eingesetzt hat. Und als damals dann vom damaligen Notenbankpräsidenten Draghi hier in Europa dieser legendäre Satz geprägt wurde, whatever it takes, es koste, was es wolle, wir werden diese Staaten nicht pleite gehen. Haben die Leute ihr Gold wieder verkauft. Und da haben wir tatsächlich eine Korrektur gesehen von fast 30%. Ansonsten aber durch die Bank in den letzten 26 Jahren immer positive Performance-Beiträge und die PA-Rendite war sogar zweistellig. 10,3% pro Jahr war die annualisierte Performance.
Ich meine, die 30% haben wir dieses Jahr ja auch gesehen. Ich habe mal schnell hier meinen Taschenrechner gezückt. Wenn wir Höchststände von 5,5 nehmen und aktuell und Tiefstände in diesem Jahr von rund 4, dann haben wir auch rund 28%
Minus. Ja, ich glaube, wir lagen sogar 5,6 und von 5,6 auf die 4,000
dann kommt das
fast exakt 30%.
In einem Jahr. Und trotzdem, wenn die Prognosen sich wirklich bestätigen sollten, dann haben wir am Ende des Jahres sogar noch ein positives Jahr.
Haben wir sogar schon. Also wir sind jetzt
mit dem Anstieg
der letzten Tage wieder ins Positive reingekommen. Ich glaube, 2-3% plus der Goldpreis year to date. Also das vielleicht nochmal als ganz kurzer Exkurs, wie langfristig sich der Goldpreis auch entwickelt hat.
Ja. Ja, Sicherheitsgold. Jetzt schauen wir mal eben auf die Uhr. 26 Minuten. Christoph, sollen wir...
machen wir noch schnell.
Ganz schnell. Sicherheitsgold haben wir schon viel gesprochen. An der Börse dreht sich aber auch natürlich viel um Performance. Und wenn man von Performance-Gold spricht, dann kommt man an Aktien und an Goldminen eigentlich nicht dran vorbei. Und da hast du noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, das ist ja ganz interessant. Auch ein Thema, was wir in der Vermögensverwaltung zwischendurch immer mal bemüht haben. Es gibt ja neben dem physischen Gold, das muss ja irgendwie ans Tageslicht befördert werden. Das heißt, es gibt Goldproduzenten, sogenannte Goldminenaktien, also die Unternehmen, die tatsächlich das Gold fördern und dann hinterher dazu führen, dass wir diese Goldbarren dann tatsächlich auch physisch kaufen können. Und diese Goldproduzenten, diese Goldminenaktien, die profitieren natürlich im Zweifel extrem davon, wenn der Goldpreis tatsächlich deutlich steigt. Jetzt haben wir aber, wenn wir über Gewinne bei diesen Unternehmen sprechen, noch immer eine Unbekannte dabei. Ich muss natürlich dagegen rechnen.
Die
ganzen Produktionskosten. Und was wir gesehen haben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eigentlich schon ist, dass diese Produktionskosten relativ stabil geblieben sind. Der Goldpreis aber, wir haben es gerade schon gesagt, überproportional in den letzten Jahren gestiegen ist.
Ja.
Und das ist natürlich eine wahre Margenexplosion, die da gerade stattfindet bei diesen Goldminenbetreibern. Wir sprechen immer von so einem Hebel quasi auf den Goldpreis, der auch relativ einfach zu begründen ist. Ich mache mal ganz kurz ein Rechenbeispiel, um das ganz einfach zu rechnen. Wir haben, fiktives Beispiel, die Unze Gold, die 1000 Dollar kostet gerade draußen und wir hätten beispielsweise 900 Euro Produktionskosten. Das heißt, ein Unternehmen hat nach Abzug dieser ganzen Produktionskosten 100 Euro Gewinn. Jetzt steigt der Goldpreis um 10% auf 1100 Dollar. Die Produktionskosten bleiben aber gleich bei 900 Dollar und dann steigert sich der Gewinn auf der von Ebene 100. der Goldminenbetreiber von 100 auf 200 Euro pro Unze und das sind dann eben nicht 10%. 10%, sondern das sind 100%, was die Marge dann tatsächlich nach oben geht. Und das ist genau dieser immer beschriebene Hebel auf Goldminenaktien. Und in der Regel, Lukas, wir können das auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte verfolgen, liegt dieser Hebel so circa bei 2-3%, also circa das 2-3-fache dessen, was der Goldpreis macht, ist festzustellen an Kursreaktionen auf der Ebene der Goldminenaktien. Deswegen spricht man hier auch immer von Performance-Geld. Das muss man natürlich dazu sagen, man kann es nicht 1-1 miteinander vergleichen. Das eine sind Unternehmen, das andere ist der physische Rohstoff Gold. Das eine ist halt Aktie, was auch anderen Marktschwankungen dann nochmal unterliegt. Es läuft doch nicht immer 1-1. Eine Mine kann theoretisch mal geschlossen werden, kann bestreikt werden. Während Corona zum Beispiel ist teilweise der Abbau gar nicht möglich gewesen. Insofern ist es schon auch deutlich spekulativer,
ich denke als auch
wirklich
immer
in Gold zu investieren.
D-Max und die Goldminen, wie heißen die, Goldsammler oder
ja,
was
ja,
in Alaska. Genau. So ist es natürlich nicht.
Aber trotzdem unheimlich interessant und die ganze Total. Branche als solches ist halt in der aktuellen Situation auch stark mit nach unten gelaufen mit der Korrektur des Goldpreises. Ich glaube um 37-40% ist insgesamt die ganzen Goldminen nach unten gegangen. Und sollte man tatsächlich davon ausgehen, dass der Goldpreis seinen Boden findet oder gegebenenfalls weiter steigt, wir haben gerade die Kursziele gesehen, könnte auch das durchaus ein interessantes Investment sein.
Ja. Sieht aber auch in den Zahlen, dass natürlich die Erwartungen schon relativ hoch waren. Die haben jetzt auch in der jüngsten Berichtssaison gar nicht so gut abgeschlossen, weil natürlich die Erwartungen relativ hoch waren, weil man so gefühlt das letzte Jahr gesehen hat.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz wird da natürlich auch sehr stark auf den Goldpreis geguckt. Und wenn der steigt, dann steigt in der Regel diese Aktien auch.
Auch noch ein spannendes Thema.
Total.
Ja. Aber das vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Performance Gold. Lukas, wir bleiben so ein bisschen zumindest indirekt bei Gold, wenn wir uns dem lokalen Teil widmen.
Ja, und wenn wir über Gold sprechen dürfen, Schätze natürlich nicht fehlen. Und da spielt Gold meistens auch eine Rolle. Aber viel größerer Wert als der Goldpreis ist natürlich der Wert, der nicht gemessen werden kann. Und genau darum geht es in dem regionalen Teil. Und zwar gucken wir diesmal mal nach vorne hin. Denn direkt neben unserer münsterländischen Bank T am alten Steinweg in Münster war nämlich die letzten anderthalb Jahre Baustelle und jetzt eröffnet am 26. August das neue Paulus-Museum. Und wir sind natürlich doppelt froh, dass nach anderthalb Jahren das ganze Gehämmer jetzt ein Ende gefunden hat. Aber umso spannender ist auch mal zu schauen, was denn da ausgestellt wird, sondern es sind nämlich die Domschätze, die auch jetzt seit, ich meine 2023, unter Verschluss gehalten sind und die sollen da ausgestellt werden. Unter anderem ein 1000 Jahre altes Büstenreliquie, sagt man das so?
Bestimmt.
Ja, des heiligen Apostel Paulus und das Stück stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist eines der ältesten ältesten erhaltenen christlichen Büstenreliquie Europas. Und es handelt sich nämlich hier um, im Kern ist es ein holzgeschnitztes Aufbewahrungsfach, sag ich jetzt mal, das dann mit Gold, Silber, Edelstein und sehr filigran verziert wurde und darin soll unter anderem Schädelknochen von dem Apostel Paulus sein. Also zumindest sagt man, dass die dazugeordnet werden. Und den Marktpreis, ich habe versucht, den irgendwie zu ermitteln, weil ich dachte, bei der Kirche kennt man das ja, dass das immer pures Gold ist, aber es ist tatsächlich nur hauchdünn verziert. Deswegen ist der Goldpreis vielleicht jetzt hier nicht die treibende Kraft, aber
der materielle Wert wird deutlich größer
sein. Der ist natürlich hoch und von daher, ich fand es ganz spannend, weil es auch gerade direkt neben uns ist. Am 26. eröffnet da das Museum
ist
und dann kann man
mehr als nur ein Besuch wert.
Neben dem Kopf, der so aussieht wie der Kopf von dem Apostel Paulus, auch ganz, ganz viele andere Sachen begutachten.
Ja, wird bestimmt ein neuer Magnet in Münster werden.
Total, das sieht auch schick aus, das Gebäude.
Absolut.
Wir direkt gegenüber bestätigen. Von der, was ist es, Lamberti-Kirche. Ne?
Genau.
Ja. So viel
das zum lokalen
Teil.
Kommen wir schnell auf den Ausblick für die nächste Woche.
Gott, der kommt ja auch noch, stimmt.
Erst die volkswirtschaftlichen Daten an. Ganz interessant bestimmt, heute 11 Uhr, also wahrscheinlich, wenn der Podcast gerade online gestellt werden wird, die Zahlen zur jüngsten ZTW-Umfrage, sowohl was die aktuelle Lage hier bei uns in Deutschland in der Wirtschaft angeht, als auch der Konjunkturausblick. Dann haben wir am Mittwoch nochmal die Inflationsdaten für die Eurozone, bestimmt auch nicht uninteressant. Und am Freitag, wie immer eigentlich, endet die Woche dann mit ganz interessanten volkswirtschaftlichen Zahlen, auch aus den USA. Da kommen die PMIs sowohl fürs verarbeitende Gewerbe als auch für die Dienstleistung. Also das vielleicht nochmal von der von der
volkswirtschaftlichen
Seite, von der Unternehmensseite, da leert sich so langsam der Kalender, weil wir dem Ende der Berichtssaison entgegenkommen. Wie gesagt, dann in der nächsten Woche nochmal Nvidia, aber in dieser Woche haben wir eine BHP heute, wir haben Home Depot heute, vielleicht auch nochmal ganz interessant aus
den USA. Metro und Target kommt auch noch.
Genau, oder? Eine Alibaba aus China und eine Walmart nochmal aus den USA.
Mhm. Also ach, Walmart meine ich,
nicht Metro. Nochmal ein paar ganz interessante Unternehmen, vor allem aus den USA, die berichten werden. Und wie gesagt, das spitzt sich dann zu auf der nächsten Woche, ich glaube Donnerstag ist es soweit, wo dann Nvidia mit den Zahlen
Mittwoch
wird. Mittwoch.
Nachbörslich. Donnerstag also fast werden Donnerstag. Wir sie dann sehen.
Ja. Das soll es gewesen sein.
Ist mehr Donnerstag als Mittwoch, das stimmt.
Ich hoffe, anderes Format, aber trotzdem genauso interessant. Das Thema Gold, glaube ich, hat immer eine gewisse Faszination. Sowohl so, als auch hier bei uns im täglichen Geschäft, im täglichen Doing. Deswegen gerne, ich hau's nochmal wieder raus, Lukas.
Grüße hin.
Ja. podcast@vrprivatebanking.de. Gerne, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen haben, Feedback unter dieser Adresse. Ansonsten guten Start in die Woche.
Guten
Danke
Start.
Fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.